Ich bin dieser weirde osteuropäische Punktesprecher. Welcome for a fantastic show, Max.
Und ich habe die rotierende Plattform der Sisters nach dem deutschen Vorentscheid versteckt. Rick. Und herzlich willkommen zu ESC Byte. ihr hört den ESC Laber-Podcast von Max und Rick von ESC Kompakt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und heute ist eine ganz, ganz, ganz spezielle Folge, denn wir haben einen absoluten Star im ESC-Kosmos bei uns. Das muss man sagen, nicht zu bescheiden sein. Max, ich würde sagen, du hast die Ehre, ihn vorzustellen.
Absolut. Wir haben hohen Besuch, nicht nur, weil er aus dem hohen Norden kommt, sondern weil er ein ehemaliger ESC-Teilnehmer für Deutschland war. Die Rede ist von Jendrik. Willkommen.
Hallo.
Schön, dass du bei uns bist und dass es so spontan geklappt hat vor
allem. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin gern dabei. Vor allem, wenn ich mit hoher Besuch aus dem Norden begrüßt werde.
Aber hallo. Wir sind hohe Hosts aus dem Süden. Das passt alles.
Geil.
Wir haben uns überlegt, um die Zeit vor 3 Jahren, warst du ja mittendrin in den Vorbereitungen zum ESC, oder?
Ja, ich glaube ja, oder? Nee, vor 3 Jahren sogar, fast vor 4 Jahren. Nee, warte kurz, wir haben jetzt 2024, das heißt vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren ging es jetzt so auf die Zielgerade zu.
Wie sah es da aus? Also hast du da jeden Tag einfach geprobt oder waren da so viele Termine,
Interviews? Ach, ich saß zu Hause vor meinem Laptop und habe Mails beantwortet. Nein, aber es war Corona, also so viel hat man gar nicht gemacht. Tatsächlich, ich war wirklich meiste Zeit zu Hause und habe Mails beantwortet oder Zoom-Interviews geführt. Also klar, geprobt. Warte, wir haben 4. April. Im Mai war der ESC. Ja, so 4 Wochen vorher habe ich angefangen. 5 Wochen vorher richtig jede Woche mehrmals zu proben. Also nein. Jetzt gerade sitze ich noch zu Hause und beantworte ganz viele, versuche es kläglich, ganz viele Mails zu beantworten und Zoom-Interviews zu planen.
Aber man vergisst immer, dass Corona war. Das war diese Pandemie, oder was war das nochmal? Und deswegen hattest du ja auch keine Pre-Partys, oder? Die jetzt zum Beispiel...
Nein.
Okay.
Das stimmt, das haben wir gemacht. Wir haben auch Pre-Partys gedreht. Das habe ich jetzt vielleicht gerade gemacht.
Ach, das war digital.
Soll ich mal nachgucken? Alles. Ich kann mal nachgucken, was ich 21 jetzt immer am 4. April gemacht habe. Es müsste ja irgendwas mit dem ESC gewesen sein. Komm, das machen wir ganz schnell. 10. April. Nee, literally Videos vorm Laptop gedreht.
So gut Buch geführt.
Naja, auch jeden Tag Sachen gefilmt. Ja, das ist hier Videos zu Hause. Ja, ich habe Mails beantwortet.
Das war, wie hast du das jetzt so schnell gefunden? Darf ich das mal kurz
Im iPhone. Im iPhone kannst du auf Jahre gehen.
Ja.
Und dann kannst du da zu 21.
Und dann bist geht du direkt automatisch, im April.
Er geht automatisch zu dem Datum, wo wir jetzt gerade sind.
Okay, ich komme mir irgendwie ein bisschen alt vor. Ich habe diese Funktion. Ich habe das tatsächlich noch nie so genutzt, diese Funktion.
Ach, schaut. Morgen drehe ich die Pre-Party für Spanien.
Ja.
Theoretisch am 5. April.
Aber klar, natürlich war 21 noch ihr Home-Pre-Party, weil 2020 ging ja gar nichts.
Ja, genau. Genau, okay. Es war noch alles online.
By the way, hat Jendrik gerade seinen Bildschirm gezeigt und ist durch die Fotos gescrollt. Das dürfte man bei mir niemals machen. Ich bewundere jeden, der das einfach so machen kann. So, hey, ja, ist meine Bilder.
Ich habe ja auch vorher schon reingeguckt, also sonst hätte ich es jetzt nicht gezeigt.
Also doch nicht alles so spontan gefunden jetzt gerade.
Ja, doch spontan gefunden, aber ich habe es ja vorher schon gesehen. Also wäre es jetzt irgendwas anderes gewesen, hätte ich es nicht gezeigt wahrscheinlich.
Ja, aber dann konntest du ja im Vorfeld ja gar nicht, also nur, in Anführungsstrichen, nur über Zoom mit den anderen Teilnehmern zum Beispiel connecten, oder?
Ja, beziehungsweise mit den anderen Teilnehmern hat man vorher gar nicht so krass connected, weil ja jeder quasi in seinem Zoom-Universum war, so gesehen. Hatte man vor dem ESC gar nicht so viel Kontakt zu den anderen Teilnehmern. Außer ein bisschen bei Instagram geschrieben oder so.
Findest du das im Nachhinein aber irgendwie schade? Also hättest du dir lieber...
Nicht nur im Nachhinein. Aber ja, auch im Nachhinein. Ich finde es im Nachhinein, ja. Doch, definitiv. Also währenddessen fand ich es so geil, keinen Kontakt zu Menschen. Nein, ich fand es schon da schade. Also weil das macht ja den ESC so ein bisschen aus, dass man irgendwie Kontakt zu anderen Künstlern und zu anderer Musik aufbaut. Und das hat... 21 auf jeden Fall ein bisschen gefehlt.
Ich greife mal. Aber umso besser war ja der Kontakt dann vor Ort, oder? Also zumindest sah es im Green Room immer so aus am TV, dass ihr euch alle seit Jahren kennt.
Ja, wir mussten auf Abstand gehen. Also Bis zum Event, literally, bis zum ESC, also die 10 Tage vorher, waren auch alle, hatte man auch wirklich nicht Kontakt zu den anderen, weil man ja immer in seiner Bubble bleiben sollte und da keinen Kontakt, also man durfte mit Masken auf Abstand miteinander reden. Ja. Ich hatte zu ein paar Künstlern so ein bisschen, also mit John aus der Schweiz und mit Dali, beziehungsweise ein paar anderen habe ich so ein bisschen kennengelernt, aber auch wirklich nur irgendwie, wenn man irgendwie offiziell sich irgendwo hingesetzt hat. Aber zu den meisten, die meisten waren in ihren Bubbles und konnte man nicht wirklich was machen.
Da hatten ja auch einige tatsächlich dann Corona. Also war es nicht im Daddy's Team? Also da hat ja jemand gefehlt. Ah, nee, stimmt, die sind ja mit einem
Pre-Video
genau.
Aufgetreten, genau.
Aufgetreten und dann noch jemand. Aber ich glaube schon noch 2022. Ich glaube,
da auch noch jemand. Ach, crazy.
Ja, also da schon. Also da noch.
Ja, das wird auch bestimmt nochmal vorkommen, kann ich mir irgendwie vorstellen. Müssen die Teilnehmer eigentlich dieses Jahr auch wieder Tests machen oder ist es dieses Jahr nicht mehr so? Wisst ihr nicht? Oder wisst ihr das?
Ich glaube nicht. Also wir wissen es nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wenn man jetzt auf der Bühne steht mit einer schniefenden Nase, dann ist das halt eine schniefende Nase und kein Corona.
Das ist einfach authentisch.
Das ist einfach authentisch und natürlich, da sieht man, dass er live singt, die Person. Ein bisschen, das ist normal, das gehört dazu. Ein bisschen Nasenschniefen.
Aber nochmal im Vorfeld zu dem Ganzen. Hast du da damals aber schon so Wetten, Umfragen und alles verfolgt oder hast du gesagt, okay, ich ignoriere das erstmal, ich will mich nicht machen lassen?
Ich glaube, man versucht das zu ignorieren, aber ich meine, so richtig habe ich es nicht hinbekommen. Die Wettquoten und so hat man natürlich alles mitbekommen. Gerade wenn die jeden Tag irgendwelche ESC-Fans schreiben und sagen, hey, wir mögen dich trotzdem. Oh. Dann, also nein, es war, ich glaube, man ist schon relativ, man kriegt das schon mit den Wettquoten und weiß ungefähr, wo man steht. Also ich wusste es, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, aber es war schon irgendwie.
Und was macht das mit einem? Also wenn man zum Beispiel sieht, dass man jetzt in den Wetten nicht so weit vorne liegt?
Ja, also das Team hofft natürlich, sagt natürlich, man ist irgendwie noch ein schwarzes Schaf und irgendwie wird es dann bei der Live-Performance irgendwie, ach, das wird sich noch drehen und so. Ich glaube, man kann sich schon ein bisschen drauf einstellen im Vorhinein. Was natürlich schade ist, dass die Wettquoten so krass vorhersagen können, wie der ESC ausgeht. Das ist natürlich irgendwie, also meine Mutter war super enttäuscht und gesagt, nee, seitdem guckt sie nicht mehr ESC. Sie ist ja vorher schon alles festgesetzt, weil halt die Top Ten ist ja relativ ziemlich genau, was die Wettquoten angeht, wie es dann letztendlich auch ausgeht. Es sei denn, irgendwie Surprise, irgendwas geht nochmal krass anders. Also irgendwas passiert nochmal ganz anders. Aber ja, man kann sich so ein bisschen wahrscheinlich drauf einstellen, wo man. Man hofft natürlich, dass man jetzt nicht irgendwie Zweitletzter wird oder so. Aber so die Top Ten, die kann man sich eigentlich dann schon von der Backe schmieren. Sagt man das? Von der Backe schmieren? Oder habe ich jetzt gerade zwei Sprichwörter durcheinander gebracht?
Abschmieren. Abschminken. Nicht abschmieren.
Von der Backe schminken? Nee, von der Backe schminken? Nee,
abschminken oder von der...
Nee, kann man sich abschminken? Kann man sich abschminken von der Backe mit bisschen Schmiere? So.
Kann man sich abschmieren von der Backe? Ja, weil ich habe mir das auch überlegt, so, hey, das ist gerade für uns Fans, ist natürlich voll interessant, jetzt zu sehen, okay, wo stehen die Leute in den Wetten? Tatsächlich gibt es immer so Dark Horses, die mal dann doch nach
definitiv,
oben
kommen. Ist das jetzt nicht gerade mit der Schweiz so? War die nicht vorher so ein Dark Horse? Oder ist das?
Ich meine, nach dem ESC kann man dann sehen, okay, da gibt es auch totale Flops. Spanien letztes Jahr war ein totaler Flop, obwohl, ich glaube, Spanien Top 5 war in den Wetten. In deinem Jahr ist Malta abgestürzt. Malta hat richtig viele
Malta Jury bekommen. Malta war richtig gehypt.
Aber dann vom Publikum waren es 40. Und dann habe ich jetzt eine sehr süße Reaktion übrigens, hat einfach so in die Kamera geschaut und gemeint, das ist okay, das ist völlig okay. Und ich war voll der Fan, ich bin immer noch Fan von dem Lied. Je me casse, so ein Banger. Das ist ein
geiles Lied, ja.
Echt so. Und dann, aber ich hatte so Mitleid einfach, so die Arme, die sitzt dran. Da gab es andere, die andere Reaktionen hatten, wie Frankreich im letzten Jahr.
Sarah oder wie sie hieß, ja.
Hast du es vielleicht gesehen, Hendrik?
Wie hat sie reagiert? Nee, habe ich nicht. Ich habe die ESCs gesehen, aber ich.
Oh, Max, wir können das jetzt sogar hier nachstellen, weil man sieht uns ja nicht.
Stellt es, wollt ihr es nachstellen?
Also sie hat Hate gefühlt und war nicht sorry. Sie hat den Mittelfinger gezeigt. Also, ja,
sie hat
eine Umdrehung gemacht, so.
Also sie, das war bestimmt nicht gewollt. Das ist genauso ein Gerücht wie, das ist genauso ein Gerücht wie Italien, die da irgendwie Koks genommen haben. Das, ich wette, das wurde irgendwie falsch. Die hat wahrscheinlich nur irgendwie ihr Auge gedingenst, so. Ein bisschen gerieben und dann wirkt es wieder mit dem Finger. Wann war das? Frankreich?
23.
Ich sehe 23 Mittelfinger.
Ja. Aber sie meinte ja, das ist so in der Region, in der sie aufgewachsen ist, macht man das so als, ja, Schwamm drüber. Das bedeutet so wenig, Schwamm drüber.
Wenn man wenig Punkte bekommt, macht man in meiner Familie immer so.
Das hat sie wirklich gesagt, dass das so eine Geste halt bei denen ist.
Aber da gab's
so, sie macht so, sie macht so. Ah, sie hat so, so erstmal nach unten und dann nach oben.
Genau,
das sieht ja nicht aus wie ein Mittelfinger, das sieht ja eher aus wie, na gut, verstehe ich.
Aber es wurde am Anfang echt so dargestellt, als ist es der Mittelfinger.
Ja, das ist natürlich dann auch, muss man ja, sonst haben hier die Medien nichts zum Anbeißen.
Ne? Ja, genau.
Ist doch geil, Mittelfinger im ESC. Gab's so noch nie.
Ja, apropos, Jendrik, da wären wir schon beim nächsten Thema. Wie sind denn generell, jetzt mal wirklich ganz generell, von der Organisation her, von der Halle her, von den Fans, von den Mitstreitern, wie sind so deine Erinnerungen an das Finale? Also jetzt nicht nur auf deinen Auftritt bezogen, sondern wirklich alles. Ist es im Endeffekt trotz allem, auch wie es ausgegangen ist, eine positive Erinnerung?
Hundertprozentig. Das ist so ein geiles Event und der Vibe ist einfach geil, ne? Und was einfach alles, sag ich mal, alles ist sau organisiert so. Also man fühlt sich dazu 100% wohl, man wird überall rumgeführt. Das habe ich ja schon tausendmal. Was soll ich sagen? Einfach, dass der Vibe geil war oder?
Wenn der geil war?
Ja, der war geil. Aber oder was willst du wissen?
Was ist dir denn von der Erinnerung geblieben an deiner ESC-Teilnahme?
Ja, die Stimmung. Die Stimmung, die Leute und einfach, dass man wirklich, ich glaube, es war auch, weil wir halt vorher in diesem ganzen Corona-Abstand waren, war das Event an sich dann so eine Ekstase. Also wir sind da ja wirklich dann. Wir haben ja dann gesagt, jetzt ist es shit egal, wir sind alle getestet, jetzt können wir auch nebeneinander sitzen, jetzt auch wenn gesagt worden ist, bitte mach das nicht, aber dann immer, also es war wirklich da zum ersten Mal so seit Jahren für mich, ja, gefühlt, also nicht nur seit Jahren, sondern es war ja seit Monaten wieder auf engen Kontakt mit anderen Menschen und es hat wirklich einfach zu 100% Spaß gemacht, auch der Auftritt, alles, auch die Zeit danach, also es war einfach sau schön, wieder irgendwie zu erleben, dass Musik Menschen so connecten kann.
Vor allem noch so einer Zeit. Und nochmal, um auf den Auftritt zu kommen, ich als Anxiety-Patient, wenn ich überlegen müsste, dass ich da jetzt gleich den Auftritt vielleicht auch mal live habe, da muss man schon mental echt gut dabei sein, oder? Also was hast du da irgendwelche Hilfe gehabt, Techniken gehabt oder wie hast du dich darauf vorbereitet?
Nee, gar nicht. Also letztendlich ist es wie jeder andere Auftritt auch gefühlt.
Okay.
Weil ich komme ja aus der Theaterwelt, das heißt vor mehreren Menschen spielen, das ist dann irgendwann, wird das dann zu in Anführungsstrichen Routine, weil natürlich, man ist immer ein bisschen nervös, dass die Aufregung gehört dazu, sonst würdest du auch nicht immer 100% geben, das ist Teil davon, aber diese Nervosität, diese Aufregung wird zur Routine und dann zieht man das halt durch. Und dadurch, dass alles so geprobt ist, man probt ja wirklich mehrmals diese Sachen auf der Bühne, ist es dann wirklich eigentlich nur noch, ja, einfach durchziehen, mit Spaß und Freude durchziehen und nervös war ich jetzt so bei dem Auftritt dann nicht, nein. Also klar, die Aufregung, die gehört dazu, aber jetzt richtig nervös oder Anxiety, würde ich nicht sagen.
Ich habe mir nämlich den Auftritt nochmal natürlich angeschaut und dann habe ich mir gedacht, ich hatte schon Panik, als die Ukulele nach oben geflogen ist.
Ja, stimmt.
Hat.
Ja, das wäre witzig.
Boah, ich hätte die sowas von überhaupt nicht gut gefangen.
Ach, das wäre doch auch witzig gewesen.
Ja, natürlich.
Dann wäre ich ja für 100 Jahre noch irgendwie als der. Ja, du schaffst noch nicht mal eine Ukulele zu fangen. Ah, nee, das hat zum geklappt. Aber ich weiß noch, dass Alex meinte, boah, das war mir so exciting Moment ganz am Anfang und war mir ganz happy, wenn das dann vorbei war mit der Ukulele.
Und dann hast du erstmal Ruhe, also wenn der Auftritt dann gelaufen ist. Erinnerst du dich an, ich höre immer in so Interviews, dass sich die Leute nicht wirklich daran erinnern, wie sie gerade performen. Kannst du dich daran erinnern? Oder ist es so ein Flash? Also so ein.
Ah, gut. Weiß ich nicht. Also ich kann mich noch erinnern an so ein paar Bilder, wie man da so die Bühne, und ich wusste, jetzt muss ich hier lang und da ist die Kamera, so, das weiß ich schon, aber ob es jetzt der Auftritt war oder halt einer der Proben, okay. das weiß ich jetzt nicht.
Wow.
Nee, es ist wirklich, du bist halt so in der Ekstase, ne? Du ziehst da halt 10 Tage durch und bist da am Proben und machen und dann Kamera ändern und dann diskutieren. Oh nein, so fand ich es besser und nein, so ist es besser. Und dann machen sich alle Stress und alle wollen irgendwie das Beste. Und dann, das ist einfach, man ist dann so in diesem ganzen Ding drin, so das, ja, so richtig erinnern, wahrscheinlich auch nicht. Außer halt, wie gesagt, so ein paar Ausschnitte von Kamera und so.
Du hast jetzt auch gerade schon die Zeit nach dem Auftritt oder generell so ein bisschen nach dem ESC angesprochen. Es ist natürlich, also ich muss jetzt sagen, ganz ehrlich, jetzt wo du das so erklärst, das hatte man in dem Moment so vorm Fernsehen vielleicht auch gar nicht wirklich, konnte man gar nicht so wirklich nachempfinden, obwohl ja alle in dieser Corona-Situation waren. Aber zu wissen, dass man zum ersten Mal wieder so feiern kann, in Anführungszeichen, und mit den Menschen und mit wirklich Kollegen, die ja auch eine Leidenschaft für die Musik haben, so nah ist, dann ist es ja auch eigentlich logisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich genauso wäre, dass man da dann vielleicht auch mal einen über den Durst trinkt.
Ja, sehe ich genauso.
Und das Thema hat natürlich danach so viele Schlagzeilen gesorgt. Wollen dich da jetzt aber auch gar nicht zu sehr irgendwie, ne?
No worries. Ich kann da mit lachenden Augen, wie heißt das, mit lachenden Augen drauf gucken? Nein, ja, das ist doch schön, ist so. Doch witzig.
Wie ist es denn für dich gewesen, dieses Feedback auf dieses Interview danach in der Presse zu lesen?
Das war halt kacke, dieses Interview, aber das Feedback war gar nicht das Schlimme. Ich glaube, das Feedback, was schlimmer war, waren gar nicht die Medien, sondern eher so die ganzen Leute, die dann geschrieben haben, die Social Media. Ich glaube, was mich wirklich getroffen hat, war diese selber eigene Enttäuschung in mir selber, dass ich wirklich Leute enttäuscht habe. Mhm. Und dass ich irgendwie das Gefühl hatte, fuck, ich habe da wirklich viele Leute gerade richtig doll verletzt mit dem, was ich gemacht habe, mit dem zum Beispiel Interview, mit dem Auftritt, was auch immer. Und halt, wenn dann Leute dir, also dadurch, TikTok ist ja so eine Plattform, da folgen dir ja nicht die Leute, die Videos sehen ja nicht nur deine Follower, die Videos sehen ja alle. Mhm. So, dass dann wirklich die Leute da alles drunter geschrieben haben, ne? Also auch schon die Tage vorher, wenn dann die Leute schreiben dann halt auch, ja, ist auch scheiße, ist ja blamierend. Es ist ja auch immer noch so, es ist ganz witzig, wie ich jetzt vor paar Tagen wieder irgendwas zum ESC gepostet habe und schon wieder Leute schreiben, ja, dein Song ist ja auch immer noch scheiße. Oder halt, weißt du, wenn man dann so, oder vor allem mit so Sachen wie, du hast Deutschland blamiert, du bist so peinlich, du hast uns so blamiert, du bist, also solche Sachen, die haben mich dann kurz nach dem ESC schon krass mitgenommen, weil ich das Gefühl hatte, krass, ja, die haben recht, ich war scheiße, so.
Aber das finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, darüber haben Max und ich, glaube ich, in der letzten Folge erst gesprochen, dass in den letzten Jahren, also auch gerade nach dir, so ein bisschen eher, wie kann man das jetzt beschreiben, dass wir den Eindruck hatten, ja, auch tatsächlich auch vor dir, dass einige deutsche Vertreter und Vertreterinnen gar nicht so diesen Gedanken hatten, sie singen jetzt für Deutschland oder sie vertreten jetzt 80 Millionen Menschen oder über 80 Millionen. Wie war das denn bei dir? War das für dich wirklich so, ja, ich vertrete jetzt ein ganzes Land, oder war das eher so, ja, ich mache das für mich selbst?
Nein, es ist so ein teils aus beiden. Ich glaube, um das selber zu verarbeiten, sagen auch alle dir, die in deinem Umkreis sind, ey, denk erstmal an dich. So, in erster Linie machst du das für dich, einfach damit du jetzt eben nicht irgendwie das Gefühl hast, du enttäuschst 80 Millionen Leute. Mhm. Und das ist so das, was dir mitgegeben wird, was man sich auch selber sagt, oder was ich mir auch selber gesagt habe. So, verlier den Spaß nicht daran. Dein Traum war es, zum ESC zu gehen. Also genieß es auch, was ich dann auch gemacht habe, was auch so wichtig ist. Ich glaube, sonst hätte ich von Anfang an gesagt, fuck, ich muss hier 80 Millionen vertreten. Dann hätte ich da auf der Bühne gestanden und man hätte nur Panik in meine Augen gesehen, oder was auch vielleicht witzig gewesen wäre. Aber so gesehen, in erster Linie sagt man sich dann schon und macht es auch für sich, gerade weil es auch ein Traum war, den ich mir erfüllt habe. Aber natürlich, unterschwellig, und was dann dir gefeedbackt wird von Leuten online ist, du hast gerade 80 Millionen enttäuscht. Und das war dann so was danach so kam, in diesem Loch, wo ich dachte, oh fuck, war die Einstellung falsch? Ist es falsch? Bin ich falsch angegangen? Oh Gott, ich habe alles falsch gemacht. So, dieses Gefühl war dann das halbe Jahr danach.
Du hast aber, glaube ich, auch eine blöde Position erwischt, so mit deiner Platzierung, weil Deutschland ist im Jahr davor, zwar 2019, nicht 2020, weil es ausgefallen ist, letzter geworden. Und da waren die Leute so ein bisschen geschockt, so, oh Gott, okay, jetzt sind wir vom vierten Platz auf den letzten. Also von 2018 auf 2019. Und, jetzt, und dann bei dir war es so eine Wut aus irgendeinem Grund, so, wie, jetzt nochmal? Weil
ja, das ich meine, der Song hat ja auch... Der Song also, hat ja auch krass polarisiert. Also ich glaube auch, dass einfach, wenn man mit so einem Song dahin geht, der sagt, haha, ich fühle keinen Hass, dass dann die Leute sagen, Bitch, du hast verdient, zwar letzter zu sein, weil du so eine, also weißt du, es ist, glaube ich, auch, dass der Song auch dazu geführt hat, dass viele Leute gesagt haben, so ein Schnösel, den können wir kurz mal unsere Meinung jetzt geigen.
Ja, aber auch trotzdem, also die Jahre später wurde es ja nie, also ergebnistechnisch ja auch nicht besser und dann, hatte ich gefühlt jetzt auch nicht. Also ich glaube, da waren die Leute resigniert und bei dir waren sie vielleicht noch überrascht, so, okay, ist das the new normal? Werden wir jetzt nochmal letzter? Und dann, was mich aber auch so aufgeregt hat, ist, wie sich die Leute gefühlt eigentlich gar nicht so für den ESC interessieren, aber danach sind sie, wollen alle wissen, was ist jetzt schief gegangen, warum sind wir letzter geworden? Oh mein Gott, hasst man uns? Und das ist, dass einfach dieser Druck an diese Person erstmal gar nicht da ist, weil wer macht denn beim ESC mit? Ah, okay, alles klar. Aber danach will auf jeden Fall jeder wissen, warum.
Aber das ist ja jedes Jahr so.
Ja, das ist ja, ja.
Also vielleicht ist es auch die ganz falsche Einstellung aus dem Volke, nenne ich es jetzt mal. Weil ich glaube, wenn man den Act schon davor unterstützt oder schon einen davor interessiert, hey, was schaffen wir wohl dieses Jahr für eine Platzierung? Und das Ganze so ein bisschen mehr in den Mainstream-Medien irgendwie ankommt, dann weiß ich nicht, dann wäre vielleicht auch der Support ein ganz anderer. Also, aber das ist ja jetzt überhaupt, das hat
da
überhaupt
nichts
mit
ja,
dir zu
das
tun.
Weiß ich, sondern, das ja. Weiß ich auch nicht.
Also rückblickend finde ich, war das Interview dann cool. Ich habe mich natürlich aufgeregt, ich muss ja so ehrlich sein, also natürlich hat mich das dann kurz danach enttäuscht, weil, also eine Party haben wir jetzt nicht geschmissen bei Jesse Park natürlich. Weil,
natürlich dann, nicht, nein, ist
und
ja auch normal.
Und jetzt mittlerweile gucke ich es an und dann denke ich mir so, also number one, warum musste man sich dann so aufregen, denke ich mir jetzt, also klar, mit ein paar Sachen, war natürlich doof, so als Fan zu hören, aber auf der anderen Seite, oh mein Gott, das Leben ging weiter, ESC geht weiter und ich meine, ich fand dann auch immer ganz cool, wie du die Måneskin so sexy fandest und zwar, vielleicht find's nur ich lustig, aber das war so, die finde ich sexy. Vor allem finde ich den Frontsänger sexy und die Frau finde ich sexy und den Drummer finde ich sexy.
Oh Gott, also vor allem dieses, alle? Ich glaube, ich habe dieses Interview seitdem nie wieder gesehen.
Echt?
Aber nicht? Ich glaube nicht. Vielleicht muss ich es mal machen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich weiß wirklich nicht, was ich da drin gesagt habe. Ich war betrunken. Aber nicht, ich meine, wir waren alle gut drauf. Es war auch ein schöner Abend, muss man sagen. Und ich verstehe, dass du sagst, dass du enttäuscht warst und das jetzt sagst im Nachhinein, musst du dich gar nicht rechtfertigen, dass es im Nachhinein weniger ist, weil es ist eine Passion. Und für Passion musst du ja irgendwie brennen. Und wenn du in dem Gefühl die Gefühle in dem Moment die Gefühle fühlst, dann lass sie auch raus. Sonst ist ja so, weißt du.
Ja, wobei, also rauslassen, aber ich würde dann niemals irgendwie, das verstehe ich sowieso nicht, wie man dann Zeit opfert und Energie und an irgendwelchen Leuten schreibt und irgendwie. Also ja,
weil es dich brennt, interessiert. Ich finde das okay.
Ja, bis zu einem gewissen Punkt.
Und ich hätte ja auch jetzt vielleicht nicht solche Sachen sagen müssen im Interview.
Nee, aber
dann wäre es ja auch wieder was anderes gewesen.
Aber du hast ja nichts verbrochen. Und also das rechtfertigt ja nicht, dass Leute dann wirklich, also wahrscheinlich sind sie ja schon eskaliert. Also das waren ja nicht, hey, ich fand dein Interview schlecht. Also da kamen wahrscheinlich schon dumme Sachen, denke ich.
Ja, zum Teil, ja.
Das
habe ich natürlich auch nicht gelesen, ne, weil es dann irgendwann
Gott sei Dank
too much wurde, aber ich meine, ja.
Wie geht man dann damit um? Also macht man dann einfach so Social Media Detox oder musste man sich tatsächlich auch Hilfe holen so ein bisschen?
Ach, ich bestimmt hätte ich mir Hilfe holen sollen, was ich, glaube ich, in dem Moment nicht gemacht habe. Ich habe es auch gar nicht gecheckt, dass dieses halbe Jahr, dass es so ein Loch war. Also für mich war das wirklich erst danach. Ich bin so dankbar, dass es irgendwie nur ein halbes Jahr lang war, dass ich wirklich in diesem depressing Hole war. Danach gecheckt habe, krass, mir ging es wirklich nicht gut in der Zeit. Ich habe auch diese Klischees gemacht, ne? Wenn man mit jemandem Schluss macht, dann färbt man sich ja auch die Haare und verleugnet alles. Das habe ich alles gemacht, aber nicht gecheckt in dem Moment, dass es auf den ESC quasi bezogen war. Auf diese ganze Beziehung eigentlich auch zu diesem Song, weil ich ja, das war der erste Song, den ich je aufgenommen habe und dann, dass quasi die Beziehung so endet, musste auch irgendwie verarbeitet werden. Wie geht man damit um? Ich hatte viele Freunde, viele Familie, die gute Ratschläge hatten. Zum Beispiel das auch mit der Beziehung. Eine Freundin hat, die Therapie hatte, hat gesagt, ihr wurde gesagt, dass um über eine Beziehung hinwegzukommen, braucht man die Hälfte der Zeit der Beziehung mindestens. Und wenn man jetzt so das so sieht, habe ich den Song 2019 aufgenommen. 2020 war das Jahr, wo ich das Musikvideo gedreht habe, wo ich dann ausgewählt worden bin. Und 2021 war dann im Mai quasi die Beziehung zu Ende. Das sind dann so 3 Jahre fast gewesen. Dieser erste Song, was natürlich auch crazy ist, dass man sich so krass irgendwie an etwas dran ist, mit diesem Song auseinandersetzt. Und dass man dann ein bisschen braucht, um darüber hinwegzukommen, ist mehr als verständlich. Und solche Sachen dann irgendwie zu checken und einzusehen, ey, das sind alles, das sind normale Gefühle, die man da fühlt. Auch wenn es nur irgendwie in Anführungsstrichen ein Song ist oder nur ein Event oder nur Kommentare, dass man diese Gefühle erstmal appreciated und validiert und nicht verleugnet, so wie zum Beispiel in dem Interview, in dem besoffenen Interview, wo ich ja auch, glaube ich, ein paar Mal gesagt habe, alles egal. Also wenn man erstmal dann einsieht, so, hey, deine Gefühle sind valid und es ist doch okay, dass du gerade irgendwie traurig bist oder gerade irgendwie solche Gefühle hast, das ist dann schon mal der erste und der richtige Schritt.
Wie ist es der Beziehungsstatus jetzt gerade mit I Don't Feel Hate?
Ja, super. Wie so der Ex-Freund, ne? Dem man noch gerne manchmal zuschaut, was er so macht. Er bringt dir regelmäßig ein bisschen Geld passiv ein. Also ist doch, als Songwriter, ne? Also so gesehen ist doch ganz nett, ihn manchmal nochmal so zu sehen.
Ich habe gesehen, du warst in Schweden ziemlich weit vorne damit. Kann das sein?
Ich war in Schweden weit vorne damit?
Ja, ich glaube, in den Hitlistern, Sven, wenn jetzt du Sport hier wäre, hättest du uns gleich sagen können. Aber ja, ich hatte nochmal geschaut und in Schweden und wahrscheinlich auch in Österreich. Also unsere Punkte kamen da aus Österreich und aus welchen? Ich glaube aus Bulgarien.
Du meinst die 3 Punkte?
Ja, oh, aber hey, yeah. Nur 3 Punkte. Aber gut.
Ja. So, ich bin stolz drauf. Also kann ich noch ehrlich im Nachhinein sagen, sehr stolz auf diese ganze Zeit und auf diesen Song auch. Auch wenn ich, glaube ich, vieles noch lernen kann im Bereich des Songwriters.
Aber wenn man jetzt dann doch nochmal auf das Thema Wettbewerb zurückkommt, worum es ja den meisten, sage ich jetzt mal, Zuschauenden geht und irgendwie der Mensch ist ja dann doch irgendwie so.
Geht's ja darum.
Ja. Und ist ja der Mensch ist ja doch irgendwie so wettbewerbsaffin, finde ich. Wie würdest du das denn sehen? Du hast es gerade schon gemeint, ja, vielleicht kamst du so ein bisschen schnöselig rüber oder vielleicht so nach dem Motto, okay, wenn er eh kein Hate fühlt, dann strafen wir ihn jetzt ab. Aber das Ding ist ja, dass du die interne Auswahl für Deutschland davor so haushoch gewonnen hast, wie man hört, dass da wirklich alle Beteiligten total begeistert waren. Und was ist denn für dich oder wie erklärst du dir das, dass von dieser Begeisterung innerhalb von Deutschland das irgendwie nicht in Europa so übergeschwappt ist?
Ich glaube, das sind natürlich jetzt auch wieder als vage Vermutungen, ne? Das kann ich jetzt nur sagen, wie ich selber mir irgendwie zusammenreimen kann oder selber. Ich glaube, es war einfach auch diese Passion, die man da gemerkt hat im Vorentscheid. Diese Energie dahinter, unbedingt dabei zu sein und so. Und das ist dieses Selfmade-Ding, ne? Dass da alle wussten, der hat das alles gerade selber irgendwie auf die Beine gebracht. Das macht Zeug, glaube ich, auch für, ey, das ist cool, das wollen wir unterstützen. So, er hat alleine das gemacht, er hat alleine Musik geschrieben, das Musikvideo, er hat alleine den Auftritt geplant, alleine das bla bla bla. Und der Unterschied zum ESC ist dann, dass diese ganze Vorgeschichte und dieses ganze allein Selfmade-Ding keine Rolle mehr spielt, weil da alles halt prepared wird und weil da jeder Song gemacht wird und die Shows werden inszeniert und diese ganze Passion durch die Industrie auch so ein bisschen dann in die Industrie halt reingeht und dadurch dann alle quasi diese Passion in dem Sinne haben, aber dieses Selfmade so ein bisschen fehlt vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass einer der Gründe war, warum das und diese, dass das noch da in der Vorentscheid rüberkam. Kann ich mir vorstellen.
Das heißt, kann man sich das so vorstellen, dass du selbst bei diesem Vorentscheid, von dem wir ja alle nicht offiziell wissen, wie der ablief, dass du dann irgendwie erst, bevor du performt hast, irgendwie was erzählt hast zu dem Entstehungsprozess?
Nee, aber ich glaube, ich war einer der wenigen KünstlerInnen auf der Bühne, die schon gleich mit einer Song-Inszenierung auf der Bühne standen.
Okay.
Die sich gleich ein Konzept überlegt hatten und mit diesem Konzept auf die Bühne gingen und sich das da irgendwie zusammengebaut haben.
Wärst du bei einem öffentlichen Vorentscheid auch dabei gewesen? Also ich meine, es war erstmal, ich weiß nicht, ob es klar war, als du dich beworben hast, dass es eine interne Entscheidung wird. Oder
es war klar, weil es war ja, ich konnte mich ja nicht bewerben. Man konnte sich ja nicht bewerben. Das war ja, die haben ja nur KünstlerInnen angefragt, die schon irgendwie im Fernsehen bekannt war. Ich bin ja wirklich nur über TikTok, weil ich gesagt habe, hallo, how to make ein Musikvideo, um dich beim ESC zu bewerben, obwohl du kein Geld hast. So, ich habe diese Videos gemacht und dadurch haben die das gesehen auf TikTok und mich dann angeschrieben und gesagt, hey, willst du in diesen Vorentscheidsprozess reinkommen, weil irgendwie ist es doch ganz random, was du da machst. Aber bewerben konnte ich mich nicht, nein. Es war klar, dass es intern war.
Okay, aber wär das für dich was gewesen, so ein öffentlicher Vorentscheid, wie jetzt zum Beispiel dann in einem...
Voll. Okay. Ich kann das jedem Künstler, jeder Künstlerin empfehlen. Ich glaube, es ist erstmal cool, irgendwie vor einer breiten Masse irgendwie deine Musik zu zeigen. Und ja, ich kann das jedem empfehlen. Es ist einfach ich fand das ein tolles Erlebnis, auch schon diesen Vorentscheid. Ich hatte echt Angst, dass ich davon nichts erzählen darf, weil mein ganzes TikTok damals aufgebaut war auf ich möchte zum ESC. Und wenn ich es dann, und dann war es halt geheim und ich durfte es nicht erzählen. Und wenn ich dann rausgeflogen im Vorentscheid, hätte ich so gerne wenigstens diesen Leuten, die es verfolgt haben, erzählt, hey, ich hab's aber, guck mal, ich war sogar im Vorentscheid, ich war sogar da auf der Bühne. Da hatte ich ein bisschen Angst, weil das war wirklich mit Dokument und so durften wir das gar nicht verraten, wer im Vorentscheid ist. Ich weiß gar nicht, ob wir es immer noch verraten. Wahrscheinlich dürfen wir es mir auch nicht verraten.
Ich glaube nicht. Ich würde es nicht riskieren, aber...
Nee.
Tatsächlich. Ich würde es riskieren. Ich würde das locker sehen.
Also, da war der und...
Rick und ich als die Brothers, so geschrieben wie die Sisters mit dem gleichen Ausrufezeichen.
Süß.
Aber, tatsächlich... So, ich glaube, so ein öffentlicher Vorentscheid, ich glaube, das schreckt viele ab, deswegen...
Ich glaube, der ESC schreckt ab, was total absurd ist, weil der ESC so ein tolles Medium ist, um deine Musik an andere Menschen zu bringen. Ich meine, es ist wirklich so, dass ich immer noch, obwohl ich seit 4 Jahren keine Musik rausgebracht habe, Leute haben, die gerne mir folgen und sagen, hey, wir lieben deine Musik, auch wenn sie vielleicht nur einen Song kennen und vielleicht die paar, die auf YouTube irgendwie ein bisschen rumschwirren. Und das ist einfach wirklich, also es ist schön, als Musiker da irgendwie ein bisschen diesen Support zu bekommen. Deswegen kann ich das jedem Musiker und jeden Musikerin empfehlen, da mitzumachen. Auch gerade den Pop-Mainstream-Leuten. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das auch einfach geil ankommen würde beim ESC. Ich glaube, der Unterschied ist halt, dass wenn du in Deutschland als Künstler, Künstlerin irgendwie schon Bekanntheitsgrad hast, dann gehst du halt in Deutschland wirst du erstmal danach, wenn du letzter bist, gebasht. Bist du erstmal weg von der Bildfläche. Das ist halt normal. So, und weil ich glaube, die meisten meiner Follower sind auch nicht aus Deutschland. Die meisten sind aus dem Ausland, aus Europa.
Ich habe nochmal geschaut, es war also wirklich bis auf Platz 17 in den schwedischen Charts kam I Don't Feel Hate. Und 7 in den Niederlanden.
Ah. Oh, das ist ja geil.
UK 71. Downloads.
Cool. Single Dankeschön, Black. Ihr lieben Länder damals.
Da kommen die Royalty-Checks dann her.
Ja, also, die hat ja das Label, die Royalty-Checks.
Ach so.
Ja, den Master hat man ja verkauft. Musste man ja verkaufen ans Label.
Boah, da merkt man, wie sehr man raus ist aus diesem Label-Business.
Das ja, ich kann es auch. Crazy, ist einfach crazy. Ich krieg wirklich, also wenn ich passives Einkommen habe durch den Song, dann wirklich nur als Songwriter.
Okay.
Wow. Also, weil ich den Song quasi geschrieben habe. Ich war auch Teil dieser ganzen Industrie. Ist crazy. Crazy. Ich blick da auch nicht durch.
Wenn wir nach dem Beziehungsstatus mit I Don't Feel Hate gefragt haben, würde mich der Beziehungsstatus mit dem ESC auch interessieren. Ist der kompliziert?
Nee, super.
Super.
Ich glaube, wenn man einmal ESC-Fan ist, dann bleibt man es auch. Ich glaube, seitdem bin ich sogar noch ein bisschen mehr, weil ich jetzt so ein bisschen auch durch die Follower und Fans so ein bisschen mehr verfolgen kann, was passiert. Eigentlich hatte ich vor, dieses Jahr kein Song vorher zu hören. Ich wollte mal wieder dieses Erlebnis haben, dass man wirklich so im Fernseher sitzt und die Songs zum ersten Mal hört mit der Performance. Aber dann hat Max mich ja gezwungen, ein paar Songs sich anzuhören heute. Und dann hört das heute
immer. Aber ich wusste nicht, dass er diesen Wunsch hat, sonst hätte ich ihn natürlich nicht gefragt. Oh, jetzt hab ich zwar nicht. Aber tatsächlich.
Nein, ich habe ja extra keine Performances angeguckt, ja, genau. Dass das noch eine Überraschung ist.
Das wird, genau. Und,
also auch keine Videos.
Was ist dir da in diesem Jahr schon so aufgefallen?
Oh, soll ich meine Liste jetzt rausholen? Meine Liste, die ich vorhin gemacht habe. So, was ist mir aufgefallen? Was mochte ich denn super gerne? Ey, was mich positiv überrascht hat, was ich nicht gedacht habe, dass ich das so gern mag. Armenien, Jakko.
Okay.
Finde ich auch richtig cool.
Finde ich voll cool. Armenien war die letzten Jahre nicht so meins und dieses Jahr denke ich so, holla die Waldfee, irgendwie finde ich es voll süß.
Aber könnt ihr euch das immer anhören? Irgendwie? Also ich habe
immer. Was heißt immer? Ich habe es mir heute zum ersten Mal angehört.
Okay. Also ich finde es auch irgendwo cool und traditionell, aber ich kann es nicht mit jedem Mut hören. Also manchmal finde ich es ein bisschen too much, bisschen too nervig.
Ja, das muss ich mal ausprobieren, wenn ich die Songs mehr höre. Dann kann ich dir meine Meinung dazu geben.
Perfekt.
Willst du zu allen Songs? Nein, soll ich nur ein paar weitere sagen?
Vielleicht hast du deine Tops und Flops.
Ich habe leider keine Tops und Flops aufgeschrieben. Ich habe nur zu jedem so kleine Kommentare geschrieben, die ich irgendwie. Was ist denn so?
Vielleicht kannst du dich nach den Faves fragen und dann nach den Dark Horses oder sowas. Also zum Beispiel Kroatien ist ganz weit vorne in den Wetten.
Kroatien, guck mal, was wir bei Kroatien geschrieben haben. Kroatien, wo ist Kroatien in der Liste hier? Shit, ich habe immer erst den Namen des Songs und dann, wie heißt denn der Song?
Das heißt, so wie man spricht, Rimtim-Tiggidi-Dim-Dim.
Ah, Rimtim-Tiggidi-Dim-Dim, Kroatien, ja, fand ich geil. Verstehe ich den Hype dann, verstehe ich, fand ich cool. Ist auch einer ist, was ich finde ja, der Vibe des ESCs geht ja so ein bisschen Richtung K-Pop, J-Pop, was, also im Sinne von Songs, die viel Variation haben und die nicht quasi Wiederholung, sondern spannend bleiben mit neuen Teil. Das kommt ja so aus dem K-Pop, J-Pop-Bereich. Da geht also der ESC hin und das ist bei Rimtim Tagedimtim voll der Fall. Ich als jemand mit einer sehr kurzen Aufmerksamsspanne ist dran geblieben an dem Song. Ich habe gerne zugehört. Ich fand witzig.
Was findest du an der Schweiz gut, wenn du sowas gut
hast? Das ist ein Favorite, ne? Das ist gerade gehypt. Das wusste ich sogar, wenn mir ein Freund das gesagt hat, dass Schweiz gerade voll gehypt wird. Ich finde, der ist so richtig. Also, ich finde ihn cool. Ich glaube, der ist voll davon abhängig, wie er es live singen kann. Gerade weil es ja diese Falsetto-Sachen sind. Aber ich liebe den Rap-Teil. Holly Waldfee. Wenn er so rappt live, ey, das ist halt voll mein. Also, fand ich voll geil. Voll mein Vibe. Das kann richtig geil werden. Das kann richtig cool werden.
Also es gibt tatsächlich auch schon eine Live-Performance und die kam sehr gut an. Also das ist
ja wirklich. Siehst du wohl, das ist wahrscheinlich das der Grund, warum er dann auch schon hochgestiegen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Freue ich mich drauf, das dann live zu sehen. Hoffentlich kann ich da. Ja, müssen wir ansehen.
Aber ich meine, der war auch schon von Anfang an gut in den Quoten, Max, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Ja, der ist jetzt nur auf Platz 1 katapultiert. Eminem mit Tütü. Aber ich bin auch echt ein Riesenfan. Und der hat. Und
du hast geschrieben, Eminem mit Tütü dazu?
ja, weil er echt ein Tütü anhat und das öfters mal oder halt so andere Sachen. Und also sein Style ist schon crazy, aber es passt halt voll.
Saugeil. Gerade der Rap. Holla die Waldfee. Yep. Saugeil.
An der Stelle, ich habe jetzt sein, aber Nemo ist non-binary an der Stelle. Ich feiere den Song auf jeden Fall mega.
Tut mir leid, dann habe ich ihn auch schon misgendert.
Alles gut.
Sorry.
Versteht Nemo.
Versteht Nemo.
Genau.
Ja.
Wir bleiben mal bei den Dachländern. Was sagst du zu Österreich?
Österreich, warte. Ich glaube, da habe ich ihn geschrieben. Könnte auch von. Das habe ich bei Dänemark geschrieben. Österreich. Österreich. Wie heißt der Song? Ich habe immer den Namen als erstes geschrieben vom Song. Der We Will Rave Song. Warte, ich suche ihn hier, Österreich. Cascada Vibes plus Let's Make It Modern, habe ich geschrieben.
Das passt ganz gut zusammen, finde ich.
So ein bisschen, der Anfang war so voll Cascada und dann war es so, okay, wie machen wir das jetzt noch? Modern, let's make Rave. Jetzt machen wir einen Rave-Teil rein. So, ist, glaube ich, auch von der Performance abhängig. viel im ESC ist gar nicht mehr über den Song, sondern auch über die Performance. Also was ich auch ganz nice finde, weil ich sehr gerne zuschaue bei Sachen. Aber ich glaube, der ist auch so ein Song, der sehr davon abhängig ist, wie er performt wird. Oder was sagt ihr?
Boah,
ihr nicht jetzt so, aber
das ist eine Wissenschaft für sich, glaube ich, jedes Jahr. Echt, wirklich. Und das merkt man dann in der Probenwoche. Da kommen auf einmal Lieder ganz weit nach vorne, wo man sich gedacht hat, Paradebeispiel ist 2018 Zypern gewesen. War, glaube ich, in den Wetten vorher auf Platz 14 und nach den Proben haben alle gesagt, okay, das muss gewinnen.
Geil. Und ja, wenn das eine schöne Performance hat, das macht so viel aus.
Also ich will jetzt nicht prahlen, aber für mich war Fuego von Anfang an ganz weit vorne dabei. Ich sag's immer
wieder. Damit darfst du ruhig prahlen. Ich bin voll stolz auf dich.
Danke.
Das hast du so gut gemacht. Und
danke.
Wow.
Ich hätte es nur damals irgendwie dokumentieren sollen, dass ich von Anfang an sie geglaubt habe. Das habe ich leider nicht getan.
Rick erwähnt es. Kannst du einen Brief schreiben, da freut sie sich bestimmt.
Rick erwähnt es in Bewerbungsgesprächen auch meistens.
Absolut.
Ey, ich glaube, Ukraine ist voll so ein Song, wenn da die Performance schön wird. Ich verstehe, viele sagen, oh, Ukraine wegen Krieg und so wird wieder oben sein, aber ich glaube, dass es einfach ein sauschöner Song ist.
Ja.
Und wenn der, der ist wirklich bei mir auch weit oben.
Ja.
Jetzt wegen Performance, wenn ihr sagt, ich weiß nicht, ob als Dark Horse oder so, aber das war so ein schönes, kein Dark Horse, okay.
Also nee, das ist richtig Fave. Also Ukraine ist richtig Fave.
Ja, verstehe ich. So ein, ist ein schöner Song.
Absolut. Und die Ukraine kann auch alles Mögliche stagen. Also die Ukraine, wir machen mal demnächst eine Folge über Revamps und neue Versionen und so weiter. Und was die Ukraine schon gemacht hat mit manchen schrecklichen Beiträgen und was sie dann aber letztendlich auf die Bühne gezaubert haben. Also was die dann mit einem guten Song wie in diesem Jahr machen, das will ich mir eigentlich gar nicht ausmalen. Also
ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und dann kommen wir zu Isaac.
Always Isaac, Deutschland. Er gibt mir so ein bisschen vom Song, gibt mir so ein bisschen Vibes von Malik. So, ich bin halt auch ein Radiohörer. Ich liebe Radiosongs. Also es gibt mir voll die Radiosongs-Vibes, aber ein cooler Song. Ich finde ihn cool. Ich glaube, da ist auch wieder performanceabhängig, wie das performt wird. Ich glaube, das macht viel aus beim ESC. So gesehen, mal sehen. Was er da performt. Also ich mag den Song. Ich mag ihn, glaube ich. Ich habe jetzt noch nicht so viel mit ihm geschrieben. Gar nichts, glaube ich. Warte. Ich habe ihm gratuliert. Ich glaube, ich habe ihm gratuliert und Danke gesagt. Okay. Also, lass mich nachgucken. Bevor jetzt
gelesen.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich gelesen. Lass mich nachgucken.
Aber da sind wir alle gerade gespannt.
Ah nein, er hat Danke geschrieben.
Okay.
Siehst du wohl. Also, ich hoffe, dass er so eine geile Zeit haben wird wie ich.
Das heißt aber, du hast den Vorentscheid dieses Jahr angeschaut?
Den habe ich sogar angeschaut, ja.
Okay. Gab es für dich
andere
Favoriten oder fandest du Isaac den?
Ja, viele sagen ja, wie hieß er nochmal? Ich habe einen Freund, der ist riesiger ESC-Fan, der mich auch mal so durch den ESC so ein bisschen bringt. Vielleicht kennt ihn auch, David Hamann, ich weiß es nicht, der quasi mir so die Up-to-Dates gibt und so.
Wir kennen den.
Okay.
Der war doch mit uns letztes Jahr im Vorentscheid dabei, mit Penny.
Ah ja, natürlich. Oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Tut mir leid.
Alles gut. Und er meinte, dass krass gehypt wäre, wie heißt sie? Nero? Nee, wie hieß er? Die Ballade, ich habe mir auch geschrieben, aber ich bin so schlecht mit Namen, dass ich mir keine Namen merken kann.
Rick, oh boy.
Rick, genau, Rick.
Und aber Nero war ein anderer.
Ja. Nee, Rick. So, nee, Rick. Da, Rick. Und das Rick, das ist aber auch, war auch ein geiler Song. Ist auch ein geiler Song. Und dass der auch wohl schon in den Wettquoten weiter oben war, wäre ausgewählt worden wären. Und so deswegen viele ESC-Fans und Followers sehr traurig waren, dass er nicht ausgewählt worden ist.
Richtig.
Was will man machen? Beiden eurer Gesichter. die Trauer. Oh je, Mene. Nein, ihr müsst doch Isaac unterstützen.
Machen wir auf jeden Fall.
Ist auch verdient.
Nur, nee, ich habe nur gerade so grinsen müssen, weil Rick ist großer Rick-Fan. Und deswegen wusste ich so, oh, der Arm.
Nee, du, ich habe mittlerweile habe ich es verarbeitet. Also
du darfst deine Musik trotzdem noch hören. Ja, damit wirst du trotzdem Rick unterstützen, auch wenn er nicht beim ESC dieses Jahr singt. Ich kann mir vorstellen, dass er noch irgendwann nochmal da sein
wird. Genau, ich glaube auch, dass er tatsächlich irgendwann mal zurückkommt. Aber da wären wir ja tatsächlich auch schon, was für eine Überleitung wieder, beim nächsten Thema, Jendrik. Würdest du denn komplett ausschließen, mal wieder zum ESC zu gehen oder bist du da noch offen dafür?
Ach, mit jedem Jahr wird es wieder größer, ne? Die Lust, da irgendwann wieder zu sein. Ich glaube, erstmal müsste ich aber erstmal daran arbeiten, wie ich überhaupt Songs schreibe und was ich für Songs schreibe. Und aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Und ich glaube, ich bin auch nochmal. Wenn ich in den nächsten 10 Jahren, dann mit 80 oder 90, wenn ich dann als alter Rentner da irgendwie einen Song performe. Aber ich glaube, ich werde nochmal dabei sein. Aber erstmal werde ich ein bisschen an meinen Musikerkünsten arbeiten.
Also Wiederholer sind ja auch keine Einzelfälle beim ESC. Haben wir ja auch.
Du, immer. Ist ja auch nicht von mir abhängig, ne? Ich sag, also, ich muss dann erstmal Deutschland sagen, ob sie den besoffenen Mittelfinger-Dude nochmal zum ESC schicken oder nicht.
Vielleicht machst du dann, da irgendwie self-referential irgendwas, wie zum Beispiel Konstrakt. Kannst du dich an Konstrakt erinnern, 2022, Serbien, die sich die Hände so gewaschen hat?
Ah ja.
Mhm. Genau. Und die hat dieses Jahr nochmal mitgemacht beim serbischen Vorentscheid. Mhm. Und dann hat die einen Auftritt gemacht, der eigentlich fast identisch war. Nur hat sie diesmal halt ein Brot geknetet. Also Teig geknetet.
Ja, geil.
Jeder hat sich gefragt, jeder, der nicht Serbisch kann, hat sich gefragt, wieso macht ihr das? Das ist fast der gleiche Auftritt. Natürlich ein anderes Lied, es war diesmal so ein bisschen mehr Disco. Aber es war eine Kritik an die Regierung, weil sie immer das Gleiche ist, weil sie immer was versprechen und dabei ist es doch das Gleiche. Deswegen hat sie einfach den gleichen Auftritt nochmal. Und eine Zeile im Lied sagt auch, diese Performance könnte auch besser sein.
Geil.
Also wenn man sich schon selbst, stell mal vor, du machst irgendwie so I still don't feel hate oder sowas.
Nein, ich würde glaube ich, wenn
komplett neu starten.
Ich würde versuchen, seriöse Musik. Ich glaube, was der ESC braucht oder was Deutschland braucht, ist irgendwie mal echt was Ehrliches. Auch tatsächlich eher in Richtung wie heißt denn das? Konventionelle Musik. Aber halt, ja, ein bisschen, ich glaube, die Ehrlichkeit kann nicht schaden. Dass man wirklich mal, keine Ahnung, wie gesagt, es steht noch nicht irgendwie jetzt in Planung. Erstmal möchte ich an mir arbeiten und meinen Songs. Dafür mache ich auch dieses ganze Projekt jetzt mit diesen 30 Songs, um da ein bisschen mal in die Pushen zu kommen. Aber mal sehen. Einen Vorentscheid hätte ich auch schon Bock drauf. Ich muss gar nicht der ESC sein, reicht auch schon der Vorentscheid.
Ja, aber wenn du den gewinnst, dann hast du den Salat, also da bist du wieder dabei.
Ja, und dann würde ich auch für den ersten Platz gehen. Also wenn dann richtig.
Sehr gut.
Aber wie gesagt, wenn ich jetzt in den nächsten 10 Jahren dann mit 80, 90 und dann ist der Gewinn sowieso safe.
Ja, das glaube ich auch. Hatten wir schon mal einen Opa als Gewinner?
Nein, einen ravenden 80-jährigen Opa.
Das wär's.
Weil dann müsste man wieder raven, glaube ich. Dann wäre das wieder witzig, wenn man dann wieder Richtung Rave geht.
Will mir gar nicht
hoffen wir, dass der ESC in 70 Jahren noch existiert.
Ich wollte gerade sagen, wenn es dann soweit ist und dann völlig neue Länder dabei sind.
Ja, ist doch geil.
Neolistan, die stimmen auch nur für die Nachbarn ab und sowas. Ah, ist immer das Gleiche.
Also, in Neolistan, wie war der Name?
Ja, Neolistan. Irgendwas Neolistan.
Irgendwas
mit Stan. Irgendwie
schön,
so.
Schön.
Ja, doch.
Hast du gut gemacht.
Mega Gastronomie einfach. Um so ein bisschen auch von ESC wegzukommen. Und es gibt ja Live After ESC. Wie ging es denn bei dir weiter? Also nicht mehr ESC-related. Bisschen zurück zum Theater.
Ich bin dann zum Theater. Beziehungsweise 21 habe ich noch selbstständig gearbeitet, habe Konzerte gegeben und so andere Projekte gemacht. Aber ich bin so dankbar, dass ich irgendwie danach wieder gesagt habe, ich möchte wieder in die Theaterwelt, weil sie mir sehr viel Freude und Energie gibt. Also es ist schon spannend, wenn man irgendwie so Passions hat, ne, und dann die auch irgendwie lebt. Nee, ich bin in der Theaterwelt noch sehr aktiv unterwegs in Deutschland. Die letzten Jahre, dieses Jahr bin ich sogar in Hamburg, werde ich im Schmitz spielen und in Darmstadt spiele ich gerade und habe in Berlin gespielt Anfang dieses Jahres. Ja, also man kommt gut um in der Theaterwelt.
Also du bist fest im Programm bei einigen
Stücken. Kommt gut um, rum, nicht um. Kommt nicht gut um. Das wär, man kommt gut um in der Theaterwelt. Ich bin schon mehrmals gestorben. War spaßig.
Oh Gott.
Ja, nee, man kommt gut rum.
Aber dann bist du auch, das wollte ich nämlich sagen, also wenn du da fest im Programm bist in den ganzen Stücken, dann musst du, bist du fast nur am Pendeln, oder?
Ja, also. Aber ich fange erst im Mai an mit Hamburg, das heißt jetzt gerade pendle ich, wenn, nur nach Darmstadt. Und sonst habe ich tatsächlich gerade Zeit, um eigene Projekte irgendwie voranzutreiben. Also jetzt gerade ist 2-3 Wochen oder ein Monat tatsächlich chillige Zeit, wo ich nur ein paar Mal umher pendeln muss.
Und deswegen konntest du jetzt auch diese 30-Song-Challenge starten? Nee,
das kann ich nicht, aber ich mach's trotzdem.
Du machst es halt einfach.
Ja, ich versuch's, ne? Nein, es ist halt, diese 30 Songs basieren auch so ein bisschen darauf, dass ich halt die letzten Jahre schon viel geschrieben habe, aber halt immer nicht den Schritt gemacht habe, das irgendwie zu veröffentlichen. Mhm. Und ich einfach jetzt gemerkt habe, oh Gott, ich hatte jetzt letztes Jahr ist meine Speicherplatte kaputt gegangen und da ist sehr viel verloren gegangen und das hat mir irgendwie so einen Schock gegeben, dass ich gesagt habe, fuck, bevor irgendwie alles verloren geht, bevor irgendwas passiert, mach doch, wenn du schon Musik machst, dann bring sie doch einfach raus. Shit egal, ob das jetzt irgendwie 1000 Leute hören oder halt nur 5. So, und deswegen habe ich dann gesagt, komm, ich mache jetzt diese 30-Songs-Challenge, dann ist es erstmal eine Challenge für mich selber, weil ich dann auch in die Pushen komme und zweitens kann ich dann all diese Songs, die sich seit Jahren jetzt auf meinem Laptop stapeln, ist noch nicht 30, aber das ist ja dann das Ziel, dass es dann irgendwann 30 sind, dass sie dann einfach jetzt draußen in der Welt, auch wenn es dann nur 5 Leute hören, die sich freuen, aber dann mache ich wenigstens meiner Familie und mir die Freude.
Und die sollen bis zum Ende des Jahres alle veröffentlicht werden, oder?
Ja. Und auch hoffentlich alle mit Musikvideos. Ah, weil das habe ich noch nicht irgendwie gesagt. Das wäre natürlich ideal, aber das ist ein bisschen aufwendiger, wenn man kein Geld hat. Haha.
Ist auch viel Arbeit, aber ich meine, bei I Don't Feel Hate hast du auch einiges werkstelligen müssen, also das war.
Ja, aber da habe ich ist auch ein bisschen Geld eingeflossen in das Musikvideo. Okay. Also jetzt nicht unbedingt in die Waschmaschinen, die waren umsonst, aber so der Rest, Licht und so, das war dann doch ein bisschen mehr Geld, als ich dachte. Und da hatte ich halt Glück, weil ich während Corona angestellt war, aber nicht arbeiten musste. Ach. Und dadurch halt das Geld dafür hatte, das zu benutzen.
Ich muss noch an diese Puppe denken, die rumgerestelt wurde. Ich habe mir so gefallen. und auch Helge, dass ich das dann später erst gemerkt habe, dass Helge Mark dabei war.
Ja, da war er noch gar nicht so oft. Das war sein erstes, er meinte, eins seiner ersten Social-Media-Videos sein erstes TikTok-Video hat er während des Drehs von dem Musikvideo gedreht. Und dann hat er, ja, und jetzt ist er einfach Star.
Wow. Das ist für mich auch neu. Habe ich tatsächlich nicht gewusst. Nee, wirklich nicht. Ja, damals, wie gesagt, damals war er ja noch nicht bekannt und irgendwie ist es an mir vorbeigegangen, dass er das ist. Gut zu wissen.
Okay, wir sind eigentlich schon über unser Limit, das wir uns eigentlich so setzen, so eine Dreiviertelstunde, aber heute, wir haben ja hohen Besuch gehabt.
Aus dem Norden.
Aus dem Norden. Auch noch, deswegen, jede extra Minute ist natürlich Gold wert da. Und ja, wo können dich die Leute suchen, finden? Ich meine, du hast jetzt schon so ein bisschen was zu dem Programm gesagt, was bei dir jetzt ansteht, aber wo finden dich die Leute jetzt?
Ja, auf Social Media versuche ich jetzt gerade diese 30-Songs-Challenge so ein bisschen zu machen. Da kann man Instagram, TikTok, Twitter, all diese Orte, Spotify natürlich dann auch. Gerade jetzt im April werde ich ja, in 4 Tagen kommen 4 Songs raus, die ich während der ESC-Zeit sogar geschrieben habe. Die heißt so ein bisschen für mich nochmal diesen ganzen ESC, einfach weil sie auch seit 3 Jahren jetzt auf meinem Laptop sind, wo ich dann gedacht habe, besser spät als nie rauszuhauen. Das heißt, für jeden ESC-Fan, das ist auch immer spannend, vielleicht nochmal einen Eindruck zu bekommen, wie ein Songwriter so eine Zeit verarbeitet. Genau, da könnt ihr mir folgen und auch gerne privat mit einer Kamera. Ich wohne in Hamburg, in Albeck. Folgt mir einfach. Ich bin da manchmal unterwegs. Hier in Penny Albeck, da gehe ich einkaufen. Das heißt, falls ihr Lust habt, mich zu stalken, da bin ich. Nein, Spaß. Nein, und genau, Theater Darmstadt, Staatstheater Darmstadt spiele ich gerade im Weißen Rössel. Dann im Sommer, es ist, glaube ich, noch nicht offiziell, das darf ich noch nicht sagen, werde ich aber in Hamburg spielen. Und das sind jetzt die Projekte, die anstehen. Ja, das war's, glaube ich. Und genau, gerne auch bei YouTube eingeben, Jendrik betrunkenes Interview nach dem ESC, da könnt ihr alles, da seht ihr mich auch. Da bin ich auch
verdienst
gut drauf.
Du daran auch noch, so wie an den Songwriter-Tätigkeiten?
An dem Video, das ESC komplett hochgeladen hat.
Also ich hoffe, dass trotzdem, dass jetzt nicht Leute auf die Idee kommen, dir so zu folgen. Also auf
dürfen
Social
Sie
Media
ruhig.
Gerne.
Dürfen, Sie ruhig. Dürfen alles machen, was Sie wollen.
Oh Gott, oh nein.
Ich habe da, glaube ich, eine dicke Haut aufgebaut und bin da ganz entspannt.
Vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Jendrik.
Na klaro, danke, dass ich dabei sein durfte.
Ich hoffe, es hat auch für dich ein bisschen Spaß gemacht.
Ach, ganz bisschen.
Nein, und eine letzte, allerletzte Frage. Wer gewinnt den ESC 24?
Ukraine fände ich schön. Warte, dann gucke ich nochmal nach. Ich hatte noch zwei weitere Songs aufgeschrieben, die ich voll
schön
fand.
Ein Name nur.
Leute, ihr macht es aber auch schwer. Dann sage ich Armenien, weil ich das so schön fand, das Lied.
An deiner Stelle würde ich 1 Euro wetten drauf.
Ja, ich möchte jetzt auch nicht mit dem Mainstream so mitgehen. Das ist an Ukraine, dann sage ich halt Ukraine, weil das finde ich auch geil. Nein! Ey, das hier, Luxemburg, Fighter. Ich habe das Bild gesehen bei Spotify, das sah so kacke aus, weil es irgendwie vom Jung-ESC oder so, vom ESC Junior oder so ist, weiß ich nicht, oder auf der Eurovision-Seite. Und dann höre ich den Song an und sehe dieses, bei Spotify gibt es auch mal dieses kleinen Ausschnitt im Video, wo man so ein bisschen das sieht. Das war einfach geil, das war voll, wo ich dachte, ey, das ist vor allem gut produziert, wo ich dachte, da ist ein guter Producer dahinter. Und sie singt toll. Wenn sie live so singt, gucke ich mir diese Performance, und wenn sie halt eine tolle Performance, dann gucke ich mir das sehr gerne an. Also sage ich auch Fighter, Luxemburg, Ukraine und Armenien. Sehr voll gut. Auf die Girls dieses Jahr, aber ich habe da irgendwie Lust drauf.
Sehr gut. You heard it first here.
Niemand anderes wird je diese Songs sagen.
Nein,
you heard it first and last here.
Luxemburg kam jetzt wirklich unerwartet.
Das ist ein Stretch. Und ich mag auch Luxemburg total gerne, aber kleiner Tipp, wenn du da 10 Euro oder sowas setzt und die das tatsächlich rausholen, du hast ausgesorgt wahrscheinlich.
Aber man darf ja von Deutschland aus nicht wetten, Max.
Warum darf man von Deutschland aus nicht wetten?
Irgendwie Unterhaltungsshows, das ist verboten, dass man von Deutschland aus darauf wettet.
Das heißt, Leute, holt euch ein VPN und dann macht ihr das über andere Länder.
So sieht's aus.
Sehr gut.
Bevor ESC Kompakt kann euch da die besten Tipps geben. Ich glaube nicht, dass da alle nicht wetten. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, wir müssen hier jetzt raus, sonst geben wir den Leuten noch einige Tipps, die wir vielleicht nicht geben sollten.
Na gut.
Genau, und wenn ihr uns weiterhin followen möchtet, bitte nicht zum Penny und sowas, aber auf jeden Fall ESC Kompakt auf allen Socials, die es so gibt, und escompakt.de natürlich, und demnächst stehen auch unsere Songchecks an. Da gibt es auch News auf jeden Fall. Hat wieder Spaß gemacht.
Lasst uns gerne Feedback da. Lasst uns gerne wissen, ob ich der Einzige bin, der nicht wusste, dass Helge Mark bei Jendriks Video mitgespielt hat. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Jendrik, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Genau. Bleibt uns wohlgesonnen. Bis bald.
Bye-bye.